Herzlich willkommen bei
Fichtel Mächtel,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 320 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hello.
Am Domagoj Belancic.
Hallo.
Am Kevin Hofer.
Hoi.
Und dem Michel Brändle.
Hallo zusammen.
Ja, würdest du dir gefälligst das Mikrofon geben?
Sorry, Michel.
Wir haben zu wenig Geld für 5 Mix, darum müssen wir es mit 4 Mix machen. Dafür haben wir auf Köln reisen. Wir sind nämlich zusammen an der Gamescom. Und nach ganz viel Struggle haben wir es auch geschafft, jetzt den Podcast aufzunehmen. Obwohl, noch nicht verschreien. Wir sind erst aufnehmen. Ihr in der Zukunft werdet es hören, ob es den gibt oder nicht. Und genau, wir haben ganz viele Sachen gesehen. Aber vielleicht einmal so ein bisschen Eindruck generell von der Messe. Du bist ja zum ersten Mal gewesen, Luca.
Ja. Uhren crazy. Hat man gut gehört.
Haut schon auf den Tisch, Domi.
Er hat schon auf den Tisch, weil er gehört hat, dass ich das erste Mal da bin an der Gamescom. Ich bin ja sonst eigentlich an der IFA einmal jedes Jahr. Das Jahr bin ich das erste Mal an der Gamescom. So im Vergleich würde ich sagen, Michel hat ja auch schon beides erlebt. Ich würde sagen, von der Größe her, dünkt mit Gamescom schon ein Mühe grösser. Die IFA ist auch fucking huge und auch uhren insane. Vor allem so, was so Ausstellungen angeht, so Bildschirm und alles, aber da ist wirklich einfach crazy, wie viele Menschen und alle am Game und überall Game-Konsolen und PCs und es ist schon uhren insane. Und ich habe heute Morgen Tides of Annihilation gamen. Am 9 Uhr bin ich reingekommen, ab 9 Uhr bin ich beim Stand gestanden, es ist schon 60 Minuten Wartezeit. Hey. Und wie du, Disneyland.
Und das ist ja noch, bevor die Masse reingekommen ist.
Ja.
Und bei dir, Kevin, wie hast du gefunden?
Hey, ja, oh, recht insane. All die Leute, all die Eindrücke. Es ist, ich bin so froh, dass wir
viel dem...
All die Gerüche, genau. Mhm. Ich bin froh, dass wir viel in diesem B2B-Bereich können sein, was ein bisschen ruhiger ist, weil für meinen Kopf ist es einfach die Menge ist absolut viel eigentlich. Ich glaube, privat würde ich hier nie anreisen, nachdem ich es jetzt gesehen habe. Nein, kannst ja gar nichts machen, es hat so viele Leute. Du bist einfach die ganze Zeit im Stau. Kannst auch in Süden fahren in die Ferien im Sommer. Es ist etwa das Gleiche.
Ja. Das Einzige, was ich würde machen, ist, wenn ich privat würde kommen, mittlerweile verlosen sie ja die Wildcards. Ja. Und anscheinend waren es 10'000 Wildcards, die sie am Mittwoch verlost haben. Und Mittwoch ist eigentlich ein Pressetag. Und das heisst, 10'000 Leute, die nicht Presse und nicht Creators sind, haben am Mittwoch schon rein können. Und ich glaube, dann ist es noch erträglich. Aber ab Donnerstag, Freitag und Samstag muss die Hölle sein.
Hey, ja.
Das wollte ich gar nicht wissen, wie das ist.
Das ist crazy. Hey, ja genau, 1000 Sachen gesehen und wir reden nicht über 1000 Sachen heute, aber doch über viele. Und genau, wir versuchen uns ein bisschen speditiv da durchzugehen, damit wir irgendwann mal Feierabend haben und können GTA schauen. GTA on the Wheel.
GTA.
Ja, das ist genau, in 45 Minuten startet es.
Also schaffen wir nicht.
Das schaffen wir nicht pünktlich. Aber vielleicht, wir freuen uns dann nachher drauf. Ich mache sonst doch gerade den Auftakt. Ich habe ja... Kannst du nicht selber spielen, aber es ist mir vorgespielt worden. Und zwar The Witcher 3, der neueste DLC Songs of the Past. Und genau, also es war einfach geil gewesen, weil sie ja zusammen mit dem Remastered haben sie es ja vorgestellt. Das Remaster, das ja im September schon kommt. Und dann so. Es sind eine rechte Liste gehabt. Aber vor allem so, es sieht einfach schicker aus, hat bessere Animationen, Finish Moves und besseres Raytracing. Und es sieht schon. Einerseits siehst du es gerade an, dass es alt ist. So am Gesicht siehst du es gerade an. Mhm. Aber gleich, vor allem die Geschichte, die es erzählt, dann geht es so um den Dandelion, dein Body ist mal wieder verschwunden, so der Sänger.
Das ist der Rittersporn, oder?
Ja, genau. Ja. Der ist schon wieder verschwunden. Und du gehst mit seiner Cousine, gehst dann suchen in so einen Wald und ey, einfach so, weißt, so einen richtig schönen, verwunschenen Wald, das ist mit so riesigen Wurzeln und so. Und ich finde schon, die können schon immer noch das Storytelling, weißt du, wie die Kamerafahrten, wie sie es inszeniert und wie sie irgendwie wie es redet und du kannst dann auch wieder solche Dialoge auswählen. Hey, bist du sehr schnell wieder drin und eben so die neuen Sachen, der Kampf sieht jetzt viel geschmeidiger aus. Mhm. Also du kannst jetzt so, es ist einfach noch mehr ein Tanz und sie haben neue Animationen für so die Signs, die sie haben, weißt du, die magischen Sachen, die er hat. Und er hat auch neu, also eine Kette jetzt. Weil ja, Enterhawk und so, das ist ja einfach cool in
ja,
Games. Also das hat er jetzt auch. Jetzt hat er so eine Kette und dann hat er so Pflanzenmonster gehabt und die hat er damals können zu sich anziehen und so ihren Schild wegmachen. Und dann gibt es auch so Finishers. Dann zieht er ihn so an und dann zack, Kopf weg. Recht lustig gewesen. Und ja, das kommt ja dann nächstes Jahr. Und genau, das Remaster kommt im September schon. Und ich glaube, ich spare mir es aber dann schon auf. Glaub,
und
so mit
das Remaster ist gratis für alle, die es schon besitzen, was auch noch geil ist. Mhm. Und was sie auch gesagt haben, oder? Die bisherigen Erweiterungen, die zwei, Blood and Wine und was ist das zweite?
Irgendwas auf Heart of Stone.
Die sind auch gratis jetzt.
Genau.
Also recht ein geiler Move. Machen sie super. Ich meine, andere Unternehmen würden für den Remaster würden sie Baupreis verlangen. Und die holen das einfach gratis raus und machen dann noch DLC für einen Für ein, wie alt ist das Spiel jetzt mittlerweile?
Ich habe es aufgeschrieben, ich glaube 10, 11 Jahre.
Ah, krass.
11 ja. Jahre. Unglaublich. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Remaster und dem Remaster, wo, wann ist der, vor ein oder zwei Jahren rausgekommen, der Next-Gen Remaster?
Hey, es ist nur genau für die Next-Gen, weißt du, es gibt ja manchmal Next-Gen-Versionen, wo es dann einfach für die mit so 4K und so Zeug, so die 60fps-Sachen machen. Ja. Aber PC hast du das natürlich eh immer gehabt. Ah. Also das ist nur...
Ah, okay, das ist einfach ein PS Pro
ja, sozusagen diese Sachen. Mhm. Und früher haben sie einfach... Raytracing haben sie auch schon mal hinzugefügt und so Sachen. Aber jetzt scheint es einfach substanzieller zu sein. Genau, das ist definitiv eines meiner Highlights. Luca, was sind deine Highlights? Eins ist klar, glaube ich.
Eins ist klar, aber das, zu dem komme ich noch nicht, weil das ist einfach too obvious. Ich fange zuerst mal mit einem, wo ich heute relativ gegen Ende vom heutigen Tag reingerutscht bin. 1001 Threads of Mizan ist ein Spiel, das in der Welt von 1001 Nacht spielt. Und vielleicht für die, die es noch kennen, ich nehme mal nicht an, dass ihr, oder kennt ihr euch aus mit 1001 Nacht?
Gar nicht.
Das, hey, das Buch liegt von bei uns im Shop, wo wir das Haus gekauft haben, im Shop ist einfach so ein Buch gelegen und das ist das.
Das, ich bin, also meinst du wegen der Story von 1001 Nacht?
Ja, oder was eigentlich, die Dramahandlung von 1001 Nacht ist eigentlich, ist mir selber nicht bekannt gewesen, ich finde es eigentlich mega cool, es hat einen König gegeben, der verheiratet, wo von seiner Frau betrogen wurde ist und der ist so kränkt gewesen davon, dass er sie hat umbringen lassen und gesagt hat, von jetzt an heirate ich jeden Tag eine neue Frau und am nächsten Morgen bringe ich sie um, damit sie mich nicht verraten kann.
Was ist das für eine Geschichte?
Das hat er gemacht, bis irgendwann mal Scheherazade dran war. Scheherazade ist dann, hat aber einen Trick gehabt, sie hat ihm jeden Abend eine Geschichte erzählt und immer am spannendsten Punkt.
Sie hat den Cliffhanger eigentlich erfunden.
Ja. Richtig, sie ist die Erfinderin vom Cliffhanger. Am spannendsten Punkt hat sie aufgehört und gesagt, und wenn der König gesagt hat, ja und wie geht es weiter, dann hat sie gesagt, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Und am nächsten Tag hat sie dem die nächste Geschichte erzählt. Und das hat sie 1001 Nächte lang gemacht. Darum heisst es 1001 Nacht. Und an der 1000. und eine Nacht hat der König dann gefunden, mittlerweile, wir haben Kinder und ich bin verliebt und ich verschone dein Leben. Ja. Das ist die schöne Geschichte hinter 1001 Nacht. Und das Game ist, taucht wirklich voll in die Mythologie ein. Es ist voll 1001 Nacht. Und ich konnte es 20 Minuten können spielen. Es ist definitiv so nach das Singleplayer-Koop-Spiel. Also jede Mission fängst du eigentlich mit drei Charakteren an. Du bist auch einer von denen. Jeder hat dann ein bisschen so... Die Frau ist so eine Fernkämpferin. Da ist natürlich der Heavy Tank und irgendeiner dazwischen. Und du fliegst auf fliegende Teppich durch die Levels. Es sieht wunderschön aus. Es ist eine richtig schöne Grafik. Hast Gegner unterwegs, am Schluss einen fetten Endboss. Und das hat dann ein bisschen so Souls-like. Du musst dann irgendwie herausfinden, wann muss ich ausweichen, wann nicht, mit Taktik. Und sie sagen, du kannst es alleine spielen, da hast du einfach zwei Bots dabei. Du kannst es aber auch im Koop spielen, mit Kollegen, online oder vielleicht sogar lokal. Aber jedenfalls, die Schwierigkeit vom Game passt sich dann an. Je nachdem, je mehr Menschen spielen, desto schwieriger werden die Levels. Und von diesen 20 Minuten, das hat mich verdammt weg. Also ich habe richtig, richtig Bock gehabt. Vor allem auf die Mythologie, die dahinter steckt. Und es ist tatsächlich auch die Erzählerin vom Game, ist eben auch Scheherazade. Und jede Mission endet dann mit ihr, wo sie sagt, so, und wie es weitergeht, ist eine Geschichte
geil.
Für ein anderes Mal.
Aber eben, dann bist du nicht nur am Kämpfen, sondern du erlebst eine Story. Und
hey, so weit, eben, es ist eine Demo gewesen, so weit weiss ich nicht, was sonst noch alles kommt. Ich könnte jetzt nicht einmal aus dem Kopf sagen, wenn es rauskommen wird.
Hast du können fliegen mit dem Teppich?
Ja, das ist hure geil. Ah. Das hat so Spass gemacht. Du hast R2 hinten auf dem Knopf und dann kannst du sogar entweder am Boden fast schon wie ein Skateboard oder in der Luft, dann mit Beschleunigen und Luftrollen machen. Es ist so geil, einfach mit dem Teppich durch die Welt fliegen. Es sind riesige Welt und die Gegner, gell, die Endbosse, sind dann, wie heißt das, Colossus Game da? Ja. Das sind dann hochhaushohe Djinns und Sachen. Das war wirklich sensationell geil gewesen.
Nice.
Und das Geld ist etwas, das erst angekündigt wurde, an Opening Night Live. Das haben wir vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Absolut,
also so spontan etwas, wo wir gesehen haben, beziehungsweise wo du gesehen hast. Ja.
Sehr cool. Tommy, was ist bei dir?
Als erstes würde ich schnell Silent Hill erwähnen. Das ist ein Game, das zwar schon im Ende September rauskommt, aber ich habe gleich gefunden, hey, wollte mir das schnell anschauen. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich nicht so genau gewusst habe, ob es mich wird abholen oder nicht. Silent Hill, für die, die es nicht kennen, ist eine langjährige Horrorserie, japanische von Konami. Und in den letzten Jahren ist die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden und jetzt kommt sie, oder ist sie im grossen Stil zurückgekommen. Seit dem Remake vom Teil 2 und dann hat es noch Silent Hill F gegeben und jetzt kommt Silent Hill Townfall. Also drei Games in relativ kurzer Zeit, die sie rausbringen. Und alle drei Games sind mega gut. Oder eben Townfall, das, was ich ausprobiert habe, es scheint mega gut zu werden. Und das Spannende finde ich, es wird nicht von Konami entwickelt, also nicht von dem japanischen Studio, sondern von einem kleinen schottischen Indie-Studio.
Früher hat es das ja auch gegeben. Sind ja auch von diesen Games zum Teil von anderen Studios
entwickelt. Sie, ja, von westlichen, glaube ich, amerikanischen Studios, ja, genau. Aber das ist nochmal speziell, es hat wirklich, es ist irgendwie ein 30-40-Leute-Studio, also wirklich so, die bekannt für kleinere Indie-Horrorspiele. Und ich finde, es hat sich mega ausgezahlt, das Experiment. Das war super gewesen. Ich konnte 1,5 Stunden spielen, der längste Termin, den ich an dieser Gamescom hatte. Also wirklich. Und das ist gut für so ein Spiel, weil Silent Hill ist langsam mit Rätseln und Überlegen. Und du musst so ein bisschen in die Atmosphäre reinkommen, in die Horror-Atmosphäre. Und du spielst einen Charakter, der aufwacht in einem schottischen Fischerdorf und du hast keine Ahnung, was passiert ist. Also überall ist Nebel, überall hat es komische Monster. Du weißt nicht, wieso du dort bist und wieso das dort niemand mehr ist, sondern nur die Monster und du probierst herauszufinden, was im Teufel da los ist. Und es ist mega atmosphärisch und huere schön. Es wird alles ein bisschen, es wird präsentiert in so einem cineastischen Stil. Also es ist eher auf... Wie sagt man die breitere Auflösung? Nicht 16 zu 9, sondern was ist das andere? 21 zu.
Panavision 8 oder einfach 21 zu 9, ja.
Ist 21 zu 9, okay, ja, genau. So jetzt, und ich finde, das macht alles mega ungewöhnlich irgendwie und so viel
mehr. Das macht es mega cineastisch,
vor allem. Mega. Und durch die Beleuchtung und neben, wo sie haben, teilweise sieht es wirklich fotorealistisch aus und von dem her halt hure creepy. Es hat noch ein geiles Gadget, da läufst du mit so einem mobilen Fernsehgerät rum. Das spielt in 1996, wo es die mobilen, lustigen Fernsehgeräte hatte. Mit dem kannst du so scannen und durch Wände schauen, wo Gegner sind, dass du denen kannst ausweichen und so. Es ist wirklich cool geil. Und es kommt schon am 24. September raus. Also, wenn man so Horrorsachen steht und Silent Hill gerne hat, dann sollte man das unbedingt auschecken.
Sehr nice. Kevin, schnappt ihr das Mic?
Ja, genau. Ich habe mir ausgesucht Showa American Story. Das ist ein Game, das schon vor ein paar Jahren mal angekündigt wurde, nach Power Versenkung verschwunden ist. Es hat mich vor allem gerätselt wegen dem wirklich krassen Weirdness-Faktor von dem Spiel. Wenn du den Trailer hast gesehen, denkst du, what the fuck? Und das hat Demo definitiv auch eingelöst. Ich konnte so 4 Abschnitte können spielen von dem Ganzen. Es hat mir knapp für 3 gelenkt. Das Spiel spielt so in der postapokalyptischen Welt, in der ist Japan die grösste Weltmacht und hat die USA quasi aufgekauft. Das ist jetzt eine Kolonie.
Nicht einmal,
das ist jetzt eine Kolonie eigentlich, die USA von Japan.
Das ist schon geil.
Und darum ist das so ein weirder Mix aus der japanischen und der Ami-Kultur.
Aber das Game ist aus China, oder?
Es ist ein chinesisches Entwickler.
Das ist so
genau. Es ist schon so schick. Und es wird noch weirder. Das Ganze ist, die Welt ist in den 80er stecken geblieben. Also es ist so ein weirder Blend aus sehr vielen Sachen. Mit dem soweit die Prämisse. Das ist, die Geschichte fängt da an. Es ist eine junge, 19-jährige Choco. Er ist die Hauptperson und sie und ihre junge Schwester sind in die USA gereist, weil sie eigentlich eine Stuntwoman-Rolle übernehmen will, vorsprechen in Neo Yokohama, was noch Los Angeles ist. Aber kurz nachdem sie ankommen, werden sie angegriffen und Choco wird umgebracht. Und dann vergeht irgendwie ein paar Jahre nach ihrem Tod, erwachen sie plötzlich wieder, grabt sich zur Erde aus und sucht ihre Schwester, die verschollen ist. Und ja, das Spiel, du hast es selber auch schon mal gesagt, Phil, das ist wieder ein hure arschfokussiertes Game. Und das ist es einfach tatsächlich. Joker hat einfach die Hotpants, die Arschbacken schauen natürlich Hunger raus und ihre Brüste trotzen natürlich jeglicher Schwerkraft. Das ist wirklich einfach so, ja, wie man es sich vorstellen kann, einfach total klischiert.
Also wenn man Stellar Blade gerne hätte gehabt, dann würde man
dem auch Freude haben. Wir an dem auch Freude haben, okay. Genau. Ich habe so Ausschnitt aus dem 3. Kapitel können zocken, was mir so einen Einblick auf den Gameplay-Loop gegeben hat. Gemeinsam mit irgendeinem Dude im Rollstuhl, keine Ahnung, wer das ist, und einem irgendwie ständig horny anderen Dude, bin ich auf dem Weg auf den Berg von Neo Yokohama für irgendeine Wahrsagerin zu treffen.
Wie hat sich das gewissert, dass er ständig horny ist?
Durch seine Aussagen.
Okay. Ständig,
genau. Und dann leider wird das Dorf von dem Fuss von dem Berg ist gerade attackiert und ich muss irgendwie allen helfen, damit die bösen Wichte besiegen. Die haben auch irgendwie einfach das Bandex-Kleid dran, wieso auch immer, in der 4. Farbe und alle sind geschminkt wie Dudes von Kiss. Also ich einfach so, what the fuck.
Das passt aber auch zu den 80er.
Genau, passt auch zu den 80er, oder? Ich kann, yeah. Die kann ich angreifen mit Füßen, Schusswaffe oder mit mit meinem Katana. Sie geht blutig zu und her. Sie verstücken sie mit Finisher und so. Später finden irgendwie Fahnenstangen mitsamt Ami-Flaggen dran und spüssen sie mit deren auf. Aber es wird einfach noch weirder. Ich habe nicht nur die Dudes verprügeln, sondern auch Zombies. Weil, ja, natürlich ist Zombies mit Postapokalypse, was auch sonst. Und da hast du irgendwie eine andere Waffe in den Fingern, einen überdimensionalen Bohrer. Und dort mit dem einen Finisher setzt sie die Gegner einfach ab drauf, füttelt voran, es dürfte das für das Stückchen da aus. Es ist einfach so absolut abdreht, brutal. Einfach so, dass es schon wieder witzig ist, weil es einfach so durchgeknallt ist. Ich konnte nachher den Boss besiegen. Das ist der erste Abschnitt, den ich fertig machen konnte. Zweiten Abschnitt konnte ich meinen Camper zurück. Aus dem besteht nämlich der Gameplay-Loop auch. Du hast noch wie ein Camper, den du zurück hast. Den kannst du natürlich verschönern. Du kannst dort hier Krafttraining machen, was deine Stats erhöht. Du kannst etwas trinken, was Stats erhöht. Oder baden, weil Badekultur in Japan ist enorm wichtig. Das habe ich nachher auch in der nächsten kurzen Sequenz, habe ich das Dorf erkundigen können, das Yokohama, und dort in ein Onsen rein können. Das ist ein bisschen wie eine Open World, ein bisschen quasi mit dem Dorf, wo du frei kannst erkunden, wo du nicht unbedingt etwas machen musst, sondern auch Nebenquests kannst machen. Und ja, aus dem besteht eigentlich der ganze Gameplay-Loop, aus einer linearen Passage, wo du kämpfst und die Story voranschreitest.
Eben geht die Story, aber hast du das Gefühl, das ist etwas Interessantes, weil das Prämissen ist ja recht witzig.
Es ist wirklich so durchgeknallt, ich kann es wirklich nicht sagen. Es ist auch vom Gameplay her, es fühlt sich schon so an, es fühlt sich auch bekannt an. Weißt, es ist nichts wirklich Neues, wenn es komplett ridiculous ist. Du hast alles schon mal gesehen, auch die Open World habe ich gedacht, du hast alles schon mal gesehen. Und bei Story, ich habe keine Ahnung, wo das herführt. Ich habe keine Ahnung, was die Story ist nach wie vor nicht. Es ist wirklich so ein bisschen, bis jetzt ein bisschen wie jedes andere Open World Game. Und mir nimmt es jetzt Wunder, wie es einfach weitergeht mit dem Showa American Story. Nice. Aber sicher ein spannendes Spiel für den Blick zu behalten.
Weißt du, wenn du kommt Ski raus, oder?
Sie haben es nicht so genau können sagen. Okay. Er hat mir so gesagt, 2027 Playlist. Ja, aber
sie haben noch Zeit.
Das ist genau.
Du, Michel, du bist ja stellvertretend für uns alle, bist du ein Swiss Games Standgang. Ich bin zwar auch dort gewesen. Ich habe alle angeschaut, aber ich bin zu müde zum Game am Donnerstagabend. Aber ich habe alle genau angeschaut. Aber du hast auch gespielt, ein paar.
Genau. Die ich angeschaut habe, sind vor allem so ein bisschen die, die so neu sind, dass noch teilweise in der Entwicklungsphase sind, dass du einfach eine Demo hast können spielen und dass ungefähr noch ein bis zwei Jahre sicher einmal noch geht, bis dann die Games draussen sind. Ich habe aber vor allem das Konzept sehr spannend gefunden und das eine oder andere hat auch ein bisschen Suchtpotenzial gehabt. Also das Erste, was ich sehr, sehr herzlich gefunden habe, was auch voll in mein Genre reingeht, was ich cool finde, ist Ravioli Planet gewesen.
Das ist einfach ein guter Name.
Das ist einfach super herzig, habe ich müssen schon anschauen. Und es ist ja wirklich so herzig gemalt. Also du hast so eine zeichnete Grafik, wie man es ein bisschen von Kinderbüchern kennt. Und es geht eigentlich darum, dass du so eine als Grossmami bist, die gerne möchte ihre Ravioli-Rezepte an die Leute bringen und die mit denen glücklich machen. Und
noch genau, kommt die böse Migros und
die böse Migros kauft alles auf. Nein, du bist auch tatsächlich noch in so einem kleinen Wägeli, so wie Migros eigentlich auch angefangen hat. Du bist so in einem, wo du dann mit dem Wagen kannst du dann auch dort die Welt reisen und verschiedene neue Rezepte von den Leuten lernen. Und ganz am Anfang, jetzt noch in dieser Demo, hast du irgendwie 3 verschiedene Rezepte gehabt. Und die Leute kommen dann zu dir und wollen dann verschiedene Ravioli. Und es erklärt dir eigentlich sehr wenig, das ist noch cool. Aber wenn du schon mal gekocht hast, weißt du ungefähr, was du machen musst. Und dann ist so Point and Click, du hast so eine ganze Küchenausrüstung. Und dann steht im Rezept, ja gut, du brauchst den Teig, du musst die Füllung haben irgendwie und du musst das zusammen machen. Und dann hat es irgendwie Pfanne an der Wand und so, und die musst du abnehmen und auf den Herd stellen, das Wasser aufkochen, genug Wasser natürlich drin haben. Es ist mir auch schon passiert, dass ich dann den Wasserhahn zu früh abgestellt habe und dann hat es wieder nicht gelangt. Nur so kleine Sachen, die du dann vorzu herausfindest, wie das funktioniert. Das ist alles sehr, sehr cozy. Die Entwicklerin hat auch gesagt, es geht da gar nicht irgendwie um Zeit oder so, sondern dass du wirklich alles so ein bisschen Schritt für Schritt eigentlich sehr authentisch versuchst zum Kochen. Und was eigentlich der Reiz ist, ist nicht, dass du möglichst schnell kochst, sondern dass das Zeug immer schön frisch bleibt. Das heisst, du musst immer so viel Ravioli kochen, dass es für die Leute langt und nicht zu viel am nächsten Tag noch vorig hast. So quasi. Dass wenn wie am nächsten und übernächsten Tag noch Ravioli verkaufst, dann sind die nicht so frisch und die Leute kommen dann motzen und das haben sie natürlich nicht gern. Und dann kriegst du weniger Geld über dafür. Das ist eigentlich so das Grundprinzip. Und sie hat gesagt, in der Entwicklungsphase eben die 3 verschiedenen Rezepte. Und dann, wenn du umreist, je nachdem, in welchem Land du bist, kriegst du dann neue Rezepte über. Die Leute geben dir Inputs, was sie gerne haben, was sie nicht gerne haben. Dann kannst du neue Füllungen ausprobieren und neue Formen von Ravioli. Und also, es ist wirklich so, das ist das Prinzip eigentlich.
Sehr nice.
Genau, superherzig auf jeden Fall.
Ravioli.
Ravioli.
Sehr Hunger.
Ja, du kriegst wirklich Hunger über so beim Machen, wenn du so den Teig am Machen bist und nachher so die feinen, frischen Zwiebeln am Schneiden und am Anrösten. Und
ja. Du bist jetzt, was hast du vorher gemacht? Hast du nicht, vorher nicht gegessen?
Ja, doch, die Rüebli aus dem Rewe.
Die geschält und konservbare Rüebli.
Alles, das sagt alles, das ist Messenfutter.
Fantastisch.
Rüebli sind Messenfutter.
Du, jetzt nicht so gesund. Ich glaube, das zweite noch das Metro 2039, oder? Michel, du hast das auswendig gelernt. Du hast das
2039, ja. Du hast gesagt, ich sei ein Streber, dass ich das weiss. Aber das ist Grundwissen.
Genau. Eben, es ist ja schon das vierte, wenn man das recht ist, in dieser Metro-Serie. Und die haben ja angefangen, so Postapokalypse in der Moskauer Metro und sind... Ich glaube, sie sind als ehemaliger Stalker-Entwickler ist es entstanden, halt das aus der Ukraine. Und genau, jetzt der neueste Teil, haben sie am Anfang betont, sagen jetzt natürlich noch ein bisschen geprägt, auch wirklich vom Krieg. Darum haben sie dann, glaube ich, auch ein bisschen eine andere Richtung eingeschlagen. Ich habe so eine halbe Stunde können spielen und fängt aber auch wieder an, du bist in so einem Postapokalypse, dann leben sie im Untergrund und haben dann dort sozusagen ihre Dörfli, wie so Siedlungen, oder, wo du dann durchlaufst und die sind immer so unglaublich detailliert animiert. Ich habe wirklich das Gefühl, die Metro-Games, da schmilzt der Grafikkarte. Die sind wirklich immer die verrecktesten Engine mit allen Effekten und so. Und so wirklich
wieder, die Engine, oder?
Ich habe die in den eigenen, ja, genau. Und es hat wirklich wieder unglaublich geil ausgesehen. Es hat mich ein bisschen an The Last of Us erinnert, einfach weil die auch so eine unglaubliche Detailrichtung haben. Und ich habe das Gefühl, das ist da wirklich auch ähnlich.
Aber die Leute leben alle in U-Bahn-Stationen, ja, ist es so? Oder
ich glaube,
so
das ist immer so.
Und so. Ja, das ist genau die Idee. Ja, ich habe nie eins gespielt, aber ich glaube, da würde ich vielleicht mal einsteigen.
Ja, es ist ganz schön hure gut. Und ich glaube, alle, also es basieren ja alle auf einem Buch.
Ja, ich weiß nicht, aber ich habe die Bücher alle mal gelesen und ich bin aber nicht mehr sicher, ob die jetzt auch immer noch auf denen basieren. Aha. Also, wer weitergeschrieben hat, oder ob es einfach... weil es folgt, ich glaube, nicht mehr dem Artyom hat es mal gefolgt. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wer du spielst. Aber du fängst davon an, läufst ein bisschen durch das Camp durch und dann kannst du ein bisschen die Leute beobachten. Der eine ist irgendwie also eine mini-improvisierte Schreinerei und neben da ist ein Kind so auf einem Schulhausplatz, Tic-Tac-Toe, also Schulhausplatz ist einfach irgendwie auf 3 Meter irgendein Schulhausplatz, oder? Und dann gehst zuerst... Bist du in der Metro, wo natürlich gerade irgendein Monster dich anspringt. Und die Games sind ja immer so, all die Waffen sind recht mechanisch, weißt du, so mit irgendwie, mit so Pressluft irgendwie knarren, viel verschiessen. Und eben, Munition ist immer extrem rar. Und du musst deinen Filter wechseln, weil sonst fährst du von so Küchen, du musst deine Maske putzen, wenn du nicht mehr durchsiehst. Es ist so eins von denen, du musst immer Karten vornehmen. Genau, nachher kommst du relativ gleich an die Oberfläche und dann dort hast du so, wie das mittelgroßes Areal gehabt, wo du nachher die Häuser frei erkunden kannst. Und auch das ist einfach so, das sieht so geil abgefuckt aus alles, oder? Und dann ist es noch cool, die Monster, die mich dann angegriffen haben, also komische, riesengroße Rattenmonster, ist recht cool, wie die wirklich einkreisen, der eine klettert dann so über den Schulbus rein, von hinten, und ich finde, also die wirken recht lebendig, für das weißt du, KI ist immer so ein dummer Gegner. Ja. Aber da irgendwie funktioniert es noch gut, weil das Areal genug gross ist und so, musst du wirklich gut schauen, dass du ihn triffst. Und dann aus einem anderen Haus haben irgendwelche komischen Zombie-Viecher mit so Steine angerührt und so. Und weißt du, dann gehst du rein, dann sind sie plötzlich nicht mehr rum. Und es ist alles so ein bisschen mit ein bisschen Horror. Und du sammelst natürlich Ressourcen und dann am Schluss vom Level stürmst du so einen in der Station, weil es hat ja ganz viele Fraktionen, weißt, von den Nazis, von den Linken, von allen möglichen. Und da, du musst, glaube ich, einen Typ befreien und darum gehst du rein und dann kämpfst und du kannst natürlich rumschleichen, du kannst wieder so das Licht abstellen, damit sie dich nicht sehen. Und eben, die Kämpfe sind immer noch gleich, es braucht nicht viele Schüsse und dann hat es dich und du hast, und genau, das hat vor allem hure geil tönt, die Knarren, alles, es hat so einen hure Umpf, das Ganze, also im Vergleich zu anderen Games, die ich gespielt habe, ist schon recht nahbar, das Ganze. Ich finde es durchgefackt. Also, ob ich auch ein paar Mal verreckt, natürlich. Und, ja, aber nein, ich habe das Gefühl, es ist gleich wie immer. Ich weiß nicht, das letzte war ein bisschen mehr Open World gewesen, und ich habe es nicht so gut gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das jetzt ist. Ob es wieder so ein bisschen
linear
wieder, ja, ich habe gemeint, ob ich es so gehört habe, aber ich kann es nicht 100% sagen. Aber so ein Areal hat es wieder. Hey, jedenfalls geil, nur schon visuell.
Ja.
Ganz, ganz geil.
Ja.
Yo. Was ist bei dir nächstes auf der Liste, Luca?
Ja, auch etwas visuell richtig geil. Ich habe es vorher gerade von Rüebli aus dem Rewe gehabt. Das passt zum Game. Das heisst nämlich Zoopunk oder Zoopunk. Und auf dem Bild oder in der Hauptrolle haben wir wieder einen Hase. Es ist
Darum Trübli. So,
ich dachte, wenn du dann gute Augen hast und die gute Grafik
dann
gut
siehst. Ja, genau. Entwickelt ist es wurde von TI Games. Ich kenne die nicht. Das ist ein chinesisches Entwicklerstudio, das vorher Fist Forged in Shadow Torch gemacht hat. Ist scheint ein älteres Game, aber damals vor allem ein 2D-Side-Scroller gewesen. Und mit Zupunk gehen sie jetzt zuerst mal in Richtung 3D-Action-RPG. Spielt aber in der gleichen Welt, nur einfach Jahrzehnte vor. Fist ist ja wie so ein Prequel zu dem Game. Und ähnlich eigentlich wie bei Threats of Mizan, du spielst auch wieder, jede Mission fängst an mit einem Team aus drei Tieren. Und das sind alle, wie sagen wir denn, wenn es so Anthropomorph, also wenn es eigentlich wie so menschliche Körper, aber mit einem Tierkopf sind, mehr oder weniger. Wir sind in einem Raum, wir haben die Demo leider nicht selber dürfen spielen, es hat es jemand für uns vorgespielt. Mhm. Weil es noch so in einem derart frühen Stadion ist, aber sie haben gesagt, der Release soll es trotzdem irgendwann mal 2027 werden. In den zwei ersten Levels, die sie gesagt haben, sie haben gesagt, wir haben bis jetzt 6 Charaktere geplant. Auf jeder Mission suchst du dann 3 aus und jeder von denen hat natürlich dann seine Fähigkeiten. Die eine ist mehr stealthy, der andere natürlich mehr Heavy Combat, der eine ist ein bisschen ausbalancierter. Und das Coole ist, während du auf deiner Mission bist und durch die Welt streifst, kannst du immer nahtlos zwischen deinen 3, die du ausgewählt hast, hin und her wechseln.
Ah,
das cool. Ist so, per Knopfdruck tust du gerade schnell hin und her wechseln und alle. Es ist eigentlich noch, ich glaube, es ist so easy to learn, hard to master. Das heisst, die Knöpfe lösen eigentlich alle bei allen das Gleiche aus, aber. Es fühlt sich bei allen ein bisschen anders an. Oder beim Stealthy-Charakter wird mehr Stealthy-Attacken gemacht und der ist in dem besser als bei dem, wo der Heavy-Attacke natürlich einfach mit einem verdammten Zweischwerter irgendwie reinbretschen ist. Und ja, die Welt ist schön gemacht. Wir haben 2 Levels gemacht. Zuerst ist so eine Art in verschneite Berge auf einem Schwebezug, der ein bisschen ausgesehen wie bei Solo a Star Wars Story. Ich weiß nicht, die den Film gesehen haben. So High-Speed-Chase, wo wir irgendetwas haben rausholen müssen. Und die zweite Welt ist dann so voll in einem grünen Wald, Flora und Fauna, die ein bisschen so an einem chinesischen oder japanischen Dschungel erinnert hat. Und du kämpfst eigentlich, Tiere sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist so eine Maschinenrevolution, die am Aufkommen ist. Das ist wahrscheinlich eben die Vorgeschichte von dem, was dann später wird sein. Insgesamt wirklich ein Game, das so viel. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, ich will es selber spielen. Es hat so geil. Schon der Trailer hat sehr geil ausgesehen und auch, als er es gespielt hat, hat sich richtig flüssig und umfig angefühlt und auch die Charaktere miteinander, wie sie immer am Schwätzen sind, oder so das Necken gegenseitig und so, das so ein bisschen so Patchwork-Family oder der Grosse ist ein fetter Nashorn und der Stealthy ist ein Eichhörnli.
Das ist geil.
Es hat
Gerds Charakterdesign sieht wirklich sehr cool aus, gegen ein paar Bilder. Es erinnert mich ein bisschen an die neuen Charakterdesigns von Star Fox.
Ja.
Also ein bisschen irgendwie mega realistisch ausgesehen, aber halt gleich comic-mäßig, so eine lustige Mischung. Das finde ich recht geil, so Zeug.
Voll. Also wirklich.
Ist halt nicht so oft, oder? Das ist so recht einzigartig.
Ja, voll. Also der Trailer hat mich wirklich von der ersten Sekunde an, habe ich schon gedacht, das sieht mal wirklich nach etwas Neuem an. Es reizt mich mega nur schon vom Look her. Und so wie er es gespielt hat, so wie es sich angefühlt hat, habe ich gedacht, da hast du huren Fun, einfach reinzubretschen, die Gegner. Und,
nice.
Ja. Richtig geil.
Aber in dem Fall eben auch noch ohne Release-Datum, irgendwann nächstes Jahr. Hoffentlich, je nachdem.
Ja.
Schmöderoni. Und das nächste bei dir, Domi?
Ein paar Nintendo-Sachen, die ich gerne darüber reden möchte. Ich war mit dem Kevin bei Nintendo. Und wir haben Switch Sports Resort gespielt.
Ordentlich aufs Dach gehen.
Ja, das stimmt. Über die 2 Sachen, die ich jetzt darüber rede, da ist mir wirklich aufs Dach gegeben. Ja. Wir können noch nicht über alles reden, was wir gesehen haben, aber über 2 Sachen können wir. Und die sind so ein stellvertretend für das, was einem erwartet in dem. Nämlich so eine Mischung zwischen mega Nostalgie, so Wii Sports Nostalgie, aber auch neue Sachen, die reinkommen. Switch Sports Resort ist so ein klassisches Nintendo Sports Spiel, also eine Sportsammlung mit vielen Minispielen drin. Also du hast Boxen, Tisch, Tennis, Bogenschießen, Volleyball, Golf, Propellerflugzeug und Basketball. Also alles schon Zeug, wo in den früheren, entweder in Wii Sports Resort oder Nintendo Switch Sports schon mal ist vorgekommen. Jetzt einfach alles in einem neuen Paket auf einer riesigen Ressortinsel.
Was für ein Sport ist Propellerflugzeug?
Also, du kannst mit einem Propellerflugzeug fliegen. Das ist ja auch ein Sport.
Den Knüppel halt haben, oder?
Ja, ist so.
Genau. Und dann, von den bekannten Sachen, die es schon in den früheren Games gegeben hat, haben wir Bowling ausprobiert. Da hat es der Kevin tatsächlich geschafft. Wir haben die spezielle Version von Bowling gespielt mit 100 Pins.
Und, 100 Pins?
Ja, und der Kevin hat tatsächlich einen Strike geschafft.
Hey, nein.
Alle 100 Pins. So ein Wichser.
Bist du sonst auch gut im Bowlen oder ist das Glück gewesen?
Ich bin sacken schlecht, aber alle, die mich sehen, Bowlen sagen, ich sehe super aus dabei, wenn
ich mache. Du bist schlecht, aber du siehst gut dabei aus. Das ist auch schön. Aber der Schuss, den du gemacht hast, ist wirklich sensationell, so mit dem Spin. Und es ist wirklich, ja, ich muss ich
nicht aber loslegen. Aber spielst du auch wieder mit der Bewegungssteuerung?
Alles Bewegungssteuerung, ja, genau. Darum auch, wenn es toll ist, mega früher wie bei Wii. Und eben, wo du es gespielt hast, gibt es so, wie sagt man,
Muscle Memory.
Muscle Memory, ja, genau. Ist gut wieder aktiviert worden und so. Und dann haben wir noch etwas Neues ausprobiert. Etwas, wo Nintendo, wo sie das Spiel gezeigt hat, das erste Mal in Direct, haben sie mega viel Zeit mit dem verschwendet, ja, für die Gesichter, nämlich Doom Wrestling. Es gibt, ja, das ist jetzt ein Sport. Es ist jetzt ein Sport offiziell, ja. Und wie das Spiel ist, du hast den Joy-Con-Controller, hast vertikal, und hast den Daumen oben auf dem Trigger. Mhm. Und die Joy-Con-Controller ist sozusagen die Daumen, die du bewegst, gegen links oder rechts.
Hey, so oh yes.
Und du probierst einfach den anderen Daumen runterzureissen. Aber, wenn es halt so ein bisschen Strategie reinbringt, du kannst den Daumen runter tun, auf einer freien, also einfach irgendwo runter tun, und dann wächst er, dann wird er grösser. Und je grösser das er wird, desto einfacher kannst du dann den gegnerischen Daumen runterdrücken, und desto schwerer kann er dann entkommen. Dann ist halt immer so ein Risk-Reward, oder? Du gehst runter, willst schnell grösser werden, aber währenddem du dungen bist, kann der andere zu dir kommen und dich runter dingseln. Das ist so immer so, soll ich jetzt runtergehen oder nicht? Es war so lustig, wir sind dann beide sind so in einem Waffenstillstand. Hey, bin ich zuerst aufgeladen und grösser werden und dann haben wir uns bekriegt. Und wenn du runtergedrückt wirst, dann musst du auch fuchteln mit dem Joy-Con, dass du wieder freischaufelst. Nice. Und ich habe mir schon fast dann Schultern ausgerenkt und Muskeln zerrt. Aber das wird lustig werden, ja.
Und wieso die 2-0 gewonnen haben?
Der hat die 2-0 gewonnen, tatsächlich.
Kenne ich so einen krass fitten Sieger, oder?
Er ist echt Pro-Gamer. Genau, und dann noch schnell erwähnen, was vielleicht spannend ist, für Leute, die sich überlegen, die Games auf der Switch zu holen, oder beziehungsweise auf der Switch 2 zu holen. Ich bin beim öffentlichen Nintendo-Stand bin ich dann noch Call of Duty Modern Warfare 4 gespielt. Ich will wissen, wie Call of Duty auf der Switch 2 aussieht. Übrigens, die offene Beta startet, glaube ich, morgen oder so auf der Switch 2. Wenn ihr selber auschecken wollt, habe ich auch nicht gewusst, dass es auf der Switch 2 eine offene Beta wird geben. Item, es sieht nicht gut aus.
Es sieht as expected. Ja.
Hey, also es wollen, als wenn spielen morgen, aber es sieht scheiße.
Nein, ich finde, es ist... Ich verstehe, es ist so die Kompromiss, die man eingeht bei Switch 2, aber ich finde, das hat wirklich so wie ein Level, wo ich es nicht gerne würde spielen selber. Multiplayer habe ich gespielt, eine Runde, 6 gegen 6, und es läuft mit 60 Frames pro Sekunde, also absolut flüssig. Aber es sieht so aus, am besten kann man es beschreiben, wie es sieht so aus, wie würd, als würdest du etwas streamen und hättest schlechte Internetverbindung. Ja. Weißt du, wie ich meine? So, mega alles so körnig und du erkennst nicht wirklich etwas. Und sobald sich deine Teammates oder Gegner mehr als 2 Meter von dir entfernt befinden, laufen sie mit 30 FPS oder 15 FPS. Also so ein bisschen Slideshow-mäßig.
Oh nein, ich hasse geil. Das.
Anscheinend, Kampagne wird einfach auf 30 FPS gelockt sein und wird besser aussehen, aber das ist halt einfach die Einschränkung, die man im Multiplayer muss haben. Dafür habe ich noch James Bond ausprobiert. Wie heisst es? 007 First Light heisst es, ja. Und das sieht super geil aus auf der Switch 2. Nice. Wirklich, ja, ich habe gesagt, wenn du irgendwie 2 Fernseher nebeneinander haben und aus einer bestimmten Entfernung PS5 und Switch 2, es wäre sehr schwierig, die Unterschiede also festzumachen.
Also bestimmte Entfernung...
Also einfach...
das geht alles nicht. Aus 20 Metern sieht alles gleich.
Also von Quote und Weben siehst du nicht
mehr. Nein, ich sage es, weil die Anspielstationen sind ja immer mega neu, oder?
Ja, das stimmt.
Und du bist irgendwie so 20 cm vom Bildschirm weg und du siehst so alle kleinen Sachen, die nicht stimmen. Aber wenn du einfach aus einem normalen Ding schauen, es läuft natürlich mit 30 FPS. Geometrie ist an ein paar Stellen nicht so... Also du hast so ein bisschen eckige Steine gehabt in der Entfernung und so. Aber eben, wenn du es aus einer normalen Entfernung anschaust, das ist ein verdammt geiler Port. Dort haben sie saubere Arbeit geleistet. Und ja, habe ich noch spannend gefunden. Irgendwie so eine... Ich würde Modern Warfare 4 würde ich nicht sagen, ist ein schlechter Port, weil sie jetzt das meiste rausgeholt, was sie können. Es hat zu viel Kompromiss, aber der andere ist wirklich ein perfekter Port.
Gut. Kevin, was gibt es bei dir noch?
Ich muss schon mal ablösen, damit es nicht schwer aneinander kommt. Ich bin Castlevania Belmont's Curse.
Oh, yes, habe ich auch gespielt. Ja.
Habe ich auch gespielt? Hey, drei Leute, die es gespielt haben.
Ich habe es so richtig geil gefunden.
Hey, der Sound war doch huere fett gewesen, Mann.
Hey, es ist einfach alles fett an diesem Game. Es nicht,
wieso? Zum Sound habe ich mir nichts notiert. Was ist im Sound geil?
Ich kann sagen, aber der hat so richtig
geiles Sounddesign und geiles Soundtrack. Ich habe so richtig, mich richtig reingenommen. Und,
sie sind einfach zu beeindruckt.
Ihr wisst vielleicht noch, auf meiner Top-Liste der besten Spiele hatte ich Symphony of the Night auf Platz 3 gehabt. Und für mich ist wirklich das Spiel jetzt Belmont's Curse ein bisschen wie ein Heimkommen gewesen. Es ist einfach so wie die Rose, das ist der Hauptcharakter, den du steuerst. Das erste Mal, ich lebe weg, habe ich mich genau so gefühlt wie Anno 1997 bei Symphony of the Night.
Aber hast du Dead Cells gespielt?
Dead Cells habe ich mal angezogen, aber das hat mich eben nicht so reingezogen.
Aber das ist von der gleichen Entwicklung.
Auch genau das gleiche Game.
Ich weiß nicht, wieso es mir das nicht so reingenommen hat. Vielleicht ist es einfach die Castlevania-Atmosphäre, die du einfach reingenommen hat. Einfach, das Game hat mir unglaublich Spass gemacht mit Rose, einfach durch das Paris, das Spiel zu Paris zu rennen, die Monster aufzuschlitzen und einfach
da richtig muss man cool sagen, ist das klassische 2D-Castlevania.
Es ist wirklich ein Metroidvania. Hashvania, in ihrer Namensschöpfung, ist ja von Castlevania. Also, das ist eigentlich der Genre-Schöpfer oder einer der Genre-Schöpfer.
Finde ich noch lustig, wenn man, nennt man Castlevania, ist es Genre, Metroidvania, so wie so, das nächste, oder der Elden Ring, ist das ein Souls-like? Oder ist das, wie nennt man das Genre?
Ja, ich würde es so Metroidvania nennen. Einfach, genau, das sind die typischen Einflüsse von Metroidvania. Das ist doch eher der Artstyle, ich glaube, du, Domi, hast gesagt, dir gefällt dir nicht so. Es ist Geschmackssache, würde ich sagen, es ist ein bisschen die leicht dreidimensionellen Charaktermodelle, sind so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, mir am Anfang gedacht.
Ich habe auch visuell gefunden, ich finde es noch gut, aber das ist so, der haut mich nicht aus den Socken.
Ja,
der Artstyle auf dem, also es hat so grosse Poster überall aufgehängt, ich finde dort, wie die Charaktere gezeichnet sind und wenn sie am Reden sind, werden sie auch eingeblendet, wie sie gezeichnet sind. Ich finde, das sieht total geil aus und das ist nicht genau übersetzt worden in die Spielwelt und wie die Spielwelt und Charaktere in 3D aussehen, in dieser 2,5D-Umgebung. Und finde, wirklich irgendwie nicht so stimmig für mich. Aber
mir hat es nur am Anfang gestört, weil man nöch war, aber die man auch gesehen hat, dass der leicht dreidimensional Touch haben. Aber nein, wenn du bewegst, die Animationen sind einfach mega geil, mega flüssig, wenn sie kämpfen, sind wirklich alles richtig brachial. Ich konnte also den Anfang des Games zocken, ich weiss nicht, was dir ist, auch das Gleiche. Und wirklich, die Rose kommt im verwüsteten Paris an, dort sind urplötzlich Monster auftaucht und natürlich ist Draculas Schloss wieder auftaucht. Natürlich ist auch nicht endgültig tot gewesen, wie man gemeint hat, vor 23 Jahren. Und genau, ihr Papi, der Trevor Belmont, die Hauptperson aus dem von der vorderen Spiel, bringt sie auf einem Boot dorthin. Der Dämon hat so das erste Biom gekämpft, das ist so quasi der Untergrund von Paris. Ausser das Schwert, mit dem Schwert angreifen, dashen, ausweichen, gumpen und mit einem Zauberspruch kannst du dort noch nicht so viel. Aber das braucht es irgendwie auch gar nicht. Wirklich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit metzle mir einfach, als ob ich nie etwas anderes gemacht hätte, die Gegnerhorde. Es ist wirklich mega intuitiv, die Steuerung. Mega organisch, geht alles vor Hand. Bis ich zum ersten Boss bekomme, der heisst der Vollen. Gegen den bin ich natürlich ein paar Mal gestorben, bis ich seine Angriffsmuster verinnerlicht habe. Bis du das halt machst,
bis ich bin auch gestorben bei dem, ja.
Nur einisch?
Ja, nur einisch.
Nur. Mir ist okay.
Aber ich hatte nur noch einen, ich weiß nicht, ob es einer von den Entwicklern war oder was, aber der war hinter mir und hat zugeschaut und hat gefunden, jetzt muss ich performen.
Okay. Ja.
Ich kann wirklich keine Blödsinn geben.
Es war einmal nachher unglaublich befriedigend, gewesen, als ich ihn tatsächlich nachher ins Nirvana geschickt habe. Und ja, nachdem ich ihn besiegt habe, fing ich nachher raus, dass ich noch weitere Wächter muss besiegen, um weiterzukommen. Und nachher auf der Suche nach dem Warrior und dem Prophetess habe ich nachher eine neue Fähigkeit erworben von dem Dude, das ist wie eine Page, die ich nur schwingen konnte. An gelben Ringen oder an Violetten, mich konnte wieder aufspicken. Und so kommst du eben mit Metroidvania typisch an ganz andere Orte, wo du vorher nicht bist gekommen. Dann hast du noch Sachen ausrüsten.
Ja, stimmt.
Oder Fähigkeiten geben und so.
Was ich nicht sicher bin, bei Dead Cells ist es eben so, dass du jeden Run, du machst immer Runs und dort hast immer, du sammelst ständig eine neue Ausrüstung aus, oder? Du hast jedes Mal eine andere. Da ist immer
gleich. Du kannst das Zeug sammeln, das wird gespeichert, wenn du an Speicherpunkt kommst, du verlierst die Sachen nicht. Ich habe nichts verloren durch den Tod, ehrlich gesagt. Es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich irgendetwas verloren hätte. Aber dann kannst du Fähigkeiten ausrüsten. Ich habe eine gefunden, die mich zum Beispiel heilt, wenn ich Schatzkisten öffne, was noch recht easy ist. Und du kannst auch Waffen wechseln. Es gibt 7 Waffentypen. Ich habe Boxhändchen gefunden, die ein bisschen näher gehst, aber ein bisschen mehr unfair. Aber dem konnte ich mich nicht anfreunden und dann habe ich schnell wieder gewechselt. Aber hey, ich habe quasi, bis auf das gewöhnungsbedürftige Grafische, kann ich nichts Negatives zu diesem Game sagen. Ich bin mega gehypt. Und ja, mal vielleicht noch etwas, was ich nicht so cool gefunden habe. Nach der geilen Netflix Anime-Serie.
Genau das habe ich
Habe ich darauf gehofft, dass sie Zwischensequenzen so machen. Aber ja, es sind stille Bilder. Das hat mich enttäuscht.
Aber genau das habe ich fragen. Wie steht das Netflix-Anime in dem ganzen Story-Lore?
Gar nicht. Ja, ja, mal schon. Oh. Das ist ja, dort ist ja der Trevor Belmont. Oder? Das ist schon so ewig her, dass ich die Anime-Serie geschaut habe. Ich glaube, dort ist der Trevor Belmont-Geschichte.
Okay.
Aber es,
also
ist,
es ist kanonisch.
Das wäre später. Ich glaube, die ist schon drin kanonmässig. Okay. Aber hey.
Das ist halt so eine Geschichte, die kein Mensch mehr weiss. Also, ja.
Ja, aber hey, auf jeden Fall mega hyped wird das ein geiles Game. Ja, ja, auf den Oktober.
Was gibt es noch aus der Schweiz noch, Michelle? Außer Ravioli?
Hey, tatsächlich, dass ich auch mal so etwas wie einen Shooter gespielt habe.
Oha. Immer ballern. Hey.
Richtig umballern. Ich glaube, sie haben mich ein bisschen gecatcht mit der Grafik zuerst. Es ist ein bisschen irreleitend, weil es so um einen superherzigen schwarzen Rab geht. Crowfish heisst das Game.
Ah.
Und es fängt so ein bisschen 2D-Grafik an. Und die Story ist sehr, sehr absurd am Anfang. Da haben sie extra gemacht, haben sie gesagt. Die Kraie begegnet einem Zaubererfrosch. Und der Zaubererfrosch sagt, hey, du, ich habe irgendwelche fliegenden Fische, die in meinem Garten spawnen. Und die müssen unbedingt weg. Und die helfen dann so quasi eben mit Umballern und die Fische, wenn sie sterben, dann hinterlassen so eine goldige Seele, die du dann kannst so einsammeln. Und mit diesen goldigen Seelen von diesen Fischen kannst du nachher deine Waffen besser ausrüsten und upgraden.
Was ist die Perspektive vom Game? Third Person, First Person?
Also es ist so, die Story selber ist so ein bisschen 2D und nachher ist es so ein bisschen wie bei Moorhund. Du hast so First-Person-Shooter und es ist aber 3D dann. Du kannst so 3D rumlaufen. Ja. Ja, ich musste wirklich ein bisschen an Moorhund denken, statt mit den Hühnern einfach, dass du Fisch vor dir hast, die von allen Seiten kommen. Und ja, genau, es hat so ein bisschen die zwei Varianten, die spannend sind. Das eine eben, dass du deine Waffen upgraden kannst. Und das andere halt so die verschiedenen Fische, die verschiedene Fähigkeiten haben. Und auch, dass irgendwelche Sachen rumstehen, wie Kisten mit Dynamit, die du kannst in die Luft jagen. Und dann musst du eigentlich mehr wie so taktisch eigentlich spielen. Du musst schauen, in was für einem Level bin ich gerade aktuell, was für eine Waffe eignet sich da gut, muss ich mehr in die Weite können schiessen, muss ich mehr in der Nähe alles können in die Luft jagen. Brauche ich ein grosses Magazin, ein kleines, genau so ein bisschen in dem Stil. Genau, das ist eigentlich so das Grundkonzept. Sie haben dort auch schon so ein paar Level ausgearbeitet. Sind auch noch nicht ganz fertig, so wie beim anderen Game. Sie wollen es aber auch auf PC, Switch, Konsole und auf Smartphone, und, also auf Android und iPhone rausbringen.
Es ist so lustig, es sieht, wenn ich es gesehen habe, beim Vorbeilaufen, habe ich gedacht, ah, mega schöner Stil, sieht aus wie... wie heisst der? Du hast dich gespielt, Tommy, das, wo bei Einstein geht. Ob es mit Peak, Lone, Slow.
Short Hike.
Short Hike. Fast.
Aber ich wusste, was gemeint.
Short Hike.
Wäre gut in dem, wie heisst das Spiel da?
Tabu.
Tabu, siehst du auch jetzt. Ich bin so gut im Beschreiben.
Hey, so da dort, ja.
Punkt, 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 Mann.
Jetzt kommt mir alles schnell
da. Ich bin in einem Short Hike und einfach nur irgend so pixelmäßig irgendwo eben so einen Berg drauf gehst. Aber ja, da wird nicht ballert. Sehr nice.
Übrigens, in dieser Story ist auch noch, dass der Zauberer Frosch kommt dann raus, der ist eigentlich ein mega Scam und kann gar nicht zaubern. Und die Fische sind eigentlich so ein soziales Experiment gewesen von irgendwelchen fliegenden Katzen.
Hast du jetzt echt das ganze Game gespoilert?
Nein, das kommt ganz am Anfang. Das kommt ganz am Anfang. Das sind die ersten 10 Sekunden, wo alles so introduced wird und das du weißt auf welcher Grundlage du aufbaust.
By the way, fuck your game. Here's Andy.
Sehr geil. Crawfish, genau. Ich habe auch noch eins, wo man ballert. Und das heisst Cosmo Tales. Und das Geilste, das kommt von der Firma Bohemia, die Arma und DayZ gemacht haben. Also so grau-braune Militär-Shooter. Und das ist ein knallbuntes Weltraum-Ballerspiel, wo so... Du hast so... Deine Raumschiffe sind so... Sie sind inspiriert von echte tschechischen Autos, wie Skoda, wie sie mir gesagt haben, dass man es richtig sagt. Und dann noch viele andere, die noch nie gehört
haben. Wie hättest du es gesagt?
Skoda.
Wirklich?
Du?
Ja, wirklich.
Sagen doch alle da Skoda.
Ich habe Skoda, ich sage Skoda, nicht Skoda.
Skoda. Und genau, du, es ist eigentlich ein Roguelike, wo du auch so, es hat, glaube ich, Sie haben, glaube ich, gesagt, es gibt vier verschiedene Biome. Da haben sie jetzt nur den ersten gezeigt. Das kommt im Early Access. Dann gibt es, glaube ich, die zwei Biome. Schlussendlich wird es ein vier haben. Und du... Eben, wirklich, es ist mega bunt und farbenfroh. Und du fährst dann so durch einen einfach so ein Planet, also so eine Welt, wie so Mini-Planeten, weißt du, so der kleine Prinz-mässig, also völlig überwachsen und grün und alles ist so Upbeat, Musik, wirklich so super gute Vibes. Es spielt ja dann, wo ich auch so ein bisschen 70er angehaucht, also der Sound ist auch so ein bisschen 70er, 70s Upbeat. Und du genau, gehst durch und immer, dann kommen dir so Gegner wählen, die schiessen alle ab und halt dreidimensional, oder? Und dann hast du, also die Fahrzeuge sind unterschiedlich und also Schiesser unterschiedlich und du kannst damit die Dimension wechseln. Du hast, es gibt drei Dimensionen, die normale und dann die eine, dann wird alles so ein bisschen dunkler und dann hast, dort hast du dann drei Schild, aber dafür bist du langsamer. Und dann gibt es eine andere Dimension, dort sieht alles so ein bisschen pixelmäßig aus und der Sound ist dann ein bisschen gemutet und dort bist du viel schneller, aber nimmst auch mehr Schaden. Und du musst immer ein bisschen abwägen. Und du kannst boosten, zum Ausweichen und immer wenn du dann so die Gegnerwelle hast, dann kommt meistens ein Item, dann kannst du das nehmen und dann kannst du zwischen drei verschiedenen neue Upgrades auswählen. Also zum Beispiel, ich habe eins ausgewählt, immer wenn ich dashe, schiesse in Raketen oder dass ich irgendwas so ein Geschütz habe, wo irgendwelche Lasers schiesst oder dass Gegner anfangen zu brennen. Und ey, einfach, es hat so gute Vibes und ballert sich gut. Und ich meine, das Design von diesen, das ist so Retro-Zukunft, weißt du, so die Autos, ja, ja, ich liebe das, Mann. Und genau, sie haben wirklich gesagt, sie haben so recht den Fokus, dass es auch mit Kinder gamen und so. Aber...
Haben sie irgendetwas gesagt, wieso, dass sie so etwas komplett
anders machen? Hey, das wollte ich fragen, machen. Aber nachher haben die Leute das ein elendlanges Intro gemacht mit ihnen und ich bin dann einfach noch keine Zeit mehr gehabt, um noch mehr Fragen zu stellen. Aber es hat mich auch Wunder genommen, wie wir von, ob es einfach mal Lust auf Farben gehabt haben, yeah. Oder ob es Kind bekommen haben.
So wie Dings, our Opening Night Live ist doch von HoYoWorks, ja, wo sie so mega Anime-Gacha-Zeug machen, so ein Elden Ring-mässiges Game machen. Das finde ich mega spannend, weil Studios... wo du einfach an etwas denkst und so, sofort das Bild so im Kopf hast, was sie machen, weil sie dann komplett etwas anderes machen. Das ist immer sehr spannend.
Mhm. Aber ja, wirklich, also ich habe es dann wirklich bis zum Endboss geschafft. Weil du reist immer so von Abschnitt zu Abschnitt. Du könntest, glaube ich, zum, wenn du am Rand fliegst, dann du zwischst schnell führen, fliegen, so zum nächsten Planetencluster. Und am Schluss ist dann ein Endboss und ich habe extra verdammt das Medkit aufgespart, aber genau zu spät war, um es nicht, habe ich es nicht geschafft. Aber, und du hast dann so Meta-Upgrade, hast dann Sachen, die du dann kannst mitnehmen kannst. Und ja, wirklich mega geil. Also Cosmo Tales eben kommt demnächst. Und ja, ich bin sehr gespannt, also das muss man geben. Ich habe das Gefühl, so kinderfreundlich ist es nicht. Weil so, ja, nein, weil so 3D-Sachen sind schwierig. Also kommt halt davon, wie alt das Kind ist, aber bei uns mit 6 und 8 ist es schwierig. Aber man kann Schwierigkeitsgrad einstellen und so. Aber ja, sehr cool, Cosmo Tales. So, jetzt, Luca.
Ja, genau. Mein grosser Highlight ist schon von Anfang an klar gewesen, weil das will sein. Nämlich das VR-Game von Project Hail Mary. Nein, das ist
die überhaupt nicht. Die Inside-Jokes da.
Das ist überhaupt nicht gewesen. Das ist eine zweiminütige Demo gewesen, die wirklich gar nicht
war. Aber haben sich die 2 Minuten gelohnt, aber in dem Fall nicht.
Die 2 Minuten haben sich nicht wirklich gelohnt. Nein, ich habe genau, sie haben mir ein VR-Game präsentiert, wo zuerst habe ich sehr lange gebraucht, bis es die hohe Brille geladen hat. Und dann bin ich im Cockpit gewesen, zusammen mit dem Rocky. Und ich habe genau etwas können machen, nämlich aus einem Schacht einen Reaktor rausziehen. Dann der Reaktor, der drin ist, mit der Hand auch nochmal rausnehmen, zum Rocky bringen. Der hat es mir durch einen neuen ersetzt. Dann habe ich es reingetan, der Schacht wieder zugemacht. Und dann wäre vermeintlich die Mission erfolgreich gewesen, aber dann ist die Scheibe kaputt gegangen und das Raumschiff explodiert.
Du kannst gefälligst zufrieden sein mit
dem? Das ist nach 2 Minuten und dann ist fertig gewesen. Ich dachte, was ist gerade ein Project Hail Mary, Alter? Nein, mein richtiger Highlight ist natürlich Star Wars Need for Speed Underground Galactic Racer. Es fühlt sich, ich glaube, die Prämisse ist schon wirklich irgendwie da. So Need for Speed Star Wars. es hat sich wirklich so angefühlt. Es ist... ich glaube wirklich für mich das Game vom Jahr. Es kommt am 6. Oktober.
Gut, du da bist. Du hast aber 3 Games gesagt, wird Goldie das Jahr.
Ich?
Sonny Muschel und nochmal irgendwie 2. Hast du auch gesagt, alles Goldie-Kandidaten.
Ja, Kandidaten, ja.
Goldie-Kandidaten,
Goldie. Aber ja, er hat sich schon festgelegt. Nein, es ist
am 6. Oktober kommt das Game of the Year raus, offiziell auf allen möglichen Plattformen. Du spielst, eigentlich machst genau das, was du in Need for Speed Underground auch machst. Du fahrst Rennen, so, ein bisschen so in eine Underground, leicht, wie soll ich sagen, nicht ganz legale Rennszene. das Ganze spielt nach Episode 6, das heisst, das Imperium ist wie zusammengebrochen, darum ist jetzt wieder ein bisschen so die Luft oben, um sich ein bisschen so in die Underground Speed Racing reinzulassen. Und du wärst am Anfang immer, du wärst eigentlich nicht mal, du kannst zwischen verschiedenen Gefährten immer auswählen, aber du kannst natürlich auch wie Need for Speed dein Auto oder was immer du dir gewählt hast, kannst du upgraden, überrennen, bekommst neue Teile oder je nachdem, wie, wenn du es kaputt fährst, musst du wieder von neuem anfangen auf alle Fälle. Ich könnte es mir wirklich vorstellen wie Need for Speed. Einfach im Star Wars-Universum. Und an der Demo, was wirklich so geil war, zuerst habe ich alle drei verschiedene, es gibt ein Speedbike, ein Speederbike, ein grösseres Raumschiff, nochmal eins. Du hast am Anfang alle ein bisschen ausprobieren und dann die letzte Runde war ein richtiges Rennen, wo du dann hast auswählen konntest. Und ich habe natürlich einen Podracer genommen.
Aber das heisst, es gibt völlig unterschiedliche Fahrzeuge?
Völlig unterschiedliche Fahrzeuge. Mhm. Und die fahren alle im gleichen Rennen gegeneinander.
Geil.
Und jeder hat natürlich ein anderes. Auf dem Speederbike hast du natürlich ein anderes Handling als auf dem Podracer, als auf einem grossen, mächtigen Raumschiff, wo du andere eben kannst wecken. Und du kannst die eben alle haben, so mit Gadgets, auch mit so fiese Waffen, weißt du, so irgendwie so.
Alles ist erlaubt.
Alles ist erlaubt, weil es ist halt alles so semi-legal. Und du kannst auch auf dem Rennen kannst Leute abschiessen oder eben so mit Sachen im Weg legen. Hat fast auch noch ein bisschen Mario Kart Vibes drin.
Ah, ja.
Kommt auch noch ein bisschen. Und das Geilste war wirklich, das Podrace und das Rennen, das natürlich kam, ist das grosse bunte Eve-Rennen auf Tatooine, also das, was wir in Episode 1 gesehen
haben.
Und ich schwöre, ich habe den Film schon so oft gesehen, ich habe die Strecke in- und auswendig gekannt. Ich habe genau gewusst, da vorne kommt jetzt eine Haarnadel. Ja, da kommt sie. Ich habe genau gewusst. Da kommt jetzt die. Ich habe es 1:1, also ich habe die so beherrscht.
Das ist in dem Fall mega originalgetreu.
Und für mich als Star Wars Fan ist natürlich dort einfach ein Herz aufgegangen. Ich hätte eigentlich nur etwa 10 Minuten gehabt. Nachher ist die Demo schon vorbei gewesen, dann haben die Nächsten müssen kommen. Aber ich bin einfach hocken geblieben und habe nicht den gleichen Tag. Also ich habe 3-mal hintereinander gespielt.
Was?
Niemand hat es gemerkt.
Du bist eben der fuck, wie heisst er?
Jabba.
Nein, der dort dem Rennen immer alle sabotiert da.
Ah, der ich weiß nicht, der, ah, shit.
Sebulba. Du bist der Sebulba.
Ja, der Sebulba. Der hast tatsächlich gefahren dort. Den habe ich tatsächlich gefahren. Das war wirklich der. Es
war so der, was ich zusammengeschissen habe, weil du das Foto gemacht hast.
Ja.
Ich habe nie einen Code über da.
Ich habe ein Foto vom Gaming-Stand gemacht, sind sie mir zusammenschießen gekommen, weil man natürlich auf dem Monitor überall noch Unreleased-Material gesehen hat. Hat mir aufs Handy geschaut, dass ich es lösche. Da habe ich es vor ihm gelöscht und 10 Minuten später aus dem Papierkorb wieder vorgekommen.
Falls jemand zulässt von der Band, natürlich richtig.
Nein, natürlich habe ich es geklärt.
Wir sind professionell.
Das Smartphone haben wir geschreddert.
Genau.
Sehr gut. Tommy, was ist bei dir noch?
Warte, was habe ich? Ich denke, der Luca ist noch dran.
Der Luca muss es jetzt 3-mal erzählen, weil er
es nicht mal gespielt hat. Er hat es 3-mal gespielt. ich glaube, Tides of Annihilation ist, glaube ich, noch spannend. Hat jemand von euch noch gespielt? Du hast es probiert, Luca. Und ich habe das gesehen, wo schon eine Riesenschlange kam, ja. 9 Uhr, bevor das
ich weiß nicht, woher all die Menschen aus welchen Löchern die in der Kurse
sind. Versteckt oder was?
Ja, wirklich, über Nacht sind sie geblieben.
Tides of Annihilation ist ein Action-Adventure-Spiel. Es sieht so oberflächlich so ein bisschen Souls-like-mässig aus, ist es aber nicht wirklich. Von einem chinesischen Entwicklerstudio. Übrigens krass, ich habe das Gefühl, mega viele chinesische Sachen sind an Gamescom gewesen und werden vorgestellt. Südkoreanische Sachen, die sind auch mega am kommen. Genau, das ist auch von einem chinesischen Studio. Eclipse Glow Games heissen die. Und was ich da spannend finde, ist einfach das Setting. Es ist so ein postapokalyptisches London. Aber das Ganze basiert auf der Arthurian Legend, Legende von Arthur, Ritter der Tafelrunde und so Zeug.
Ich habe gerade gestern auf Kabel 1 den King Arthur, den alten Film, geschaut.
Aber den kennst du ja, den würdest du super auskennen.
Im Hotel schaut er
etwas
auf
Arthur. Ja, gar nicht hingefragt, aber es ist so absurd, dass das überhaupt passiert ist.
Er hat sich vorbereitet.
Ja, für heute. Ich bin eigentlich so ready gewesen für heute Morgen.
Und storymäßig weiß ich nicht genau, was es geht. Ich bin ja einfach reingeschmissen worden in das ganze Zeug und habe irgendein Tutorial, so eine Schnellbleiche bekommen vom Kampfsystem. Beim Kampfsystem ist cool, du kannst 2x2 von diesen Ritter der Tafelrunde kannst du wie ausrüsten, dass sie an ihrer Stelle kämpfen, beziehungsweise ihre Geister kannst du rufen während dem Kampf. Und das ist einfach wie zwei Slots, und in diesen zwei Slots kannst du jetzt zwei von diesen Rittern ausrüsten, und je nachdem, welche Kombination du machst, hast du dann unterschiedliche Fähigkeiten im Kampf. Einer von den Rittern, ich weiss nicht, wie der Case hat, der kann zum Beispiel einen Gegner eingefrieren erzielt, dass du dann Zeit hast, zum go maltratieren. Es gibt andere, die irgendwie so eine Pfeilregen von oben kommt, wenn die du einsetzt und so. Es sind unterschiedliche Kombinationen, die du kannst machen. Und ihre Fähigkeiten kannst du auch außerhalb vom Kampf einsetzen. Wenn du das London gehst, erkunden. Zum Beispiel einer von diesen Rittern ist mega stark und tut dann so schwere Kisten aufheben, dass du auf Plattformen kannst springen, die weit oben sind. Oder du hast einen Ritter, der mit Pfeil und Bogen weit entfernte Sachen kann abschießen kann. Oder wo der so improvisierte, wie sagt man das, so wie ein Seil kann spannen, irgendwo anders. Dann kannst du auf dem Seil abseilen.
Zipline,
ja, genau. Mir fällt immer die englischen Begriffe. Ja. Und so, ja, mega coole Idee, irgendwie so ein mega unverbrauchtes Setting und unverbrauchte Story-Grundlage irgendwie. Und das, was ich gespielt habe, war im Museum von London. Es ist Museum of London, offiziell.
Ich glaube, ja.
Im Game hat es aber Russell Museum geheißen, wahrscheinlich wegen irgendwelchen...
Lizenzen.
Ja, aber es war offensichtlich das gewesen. Und ich habe mich so eine Ruinenversion von diesem Museum gekämpft. Und was auch noch geil war, und da bin ich gespannt, wie es dann im fertigen Spiel weiter sie gehen. Es hat zum Beispiel einen ägyptischen Teil in dem Museum. Ich weiß gar nicht, gibt es das im echten?
Ja,
gibt es so?
Ja, okay.
All das Zeugs geklaut haben.
Ja.
Und in diesem ägyptischen Teil bin ich dann plötzlich in eine andere Welt teleportiert worden und habe gegen Anubis gekämpft, gegen den ägyptischen Gott vom Tod. Oder? Und bin auch gespannt, ob sie dann so weitere Mythologien werden einbinden im fertigen Spiel oder ob das jetzt einfach nur war, weil ich in diesem Museum war. Aber das war auf jeden Fall geil, dass ich dann aus dem London raus plötzlich irgendwie in der Wüste war und gegen Anubis gekämpft habe, was ich voll nicht erwartet hätte. Ja, das war wirklich cool. Hey, und die Musik habe ich mir aufgeschrieben, huere geil gewesen. Und die hat sich zum Beispiel auch geändert, während sie im London normalen Dings, also normal im postapokalyptischen London war, ist es anders gewesen. Und je weiter sie ins ägyptische Dings vorgestoßen bin, desto ägyptischer ist es geworden. Cool. Also, das ist schon recht cool gewesen.
Excalibur das Schwert irgendwie auch noch vorkommen?
Wäre mir bis jetzt nicht aufgefallen, aber wird sicher irgendeine Rolle spielen. Ja, voll. Wird sicher irgendeine Rolle spielen. Puzzles waren cool gewesen. Es hat so ein bisschen Traversal-Puzzles gehabt. Also, sie haben dann überlegen, hey, okay, wie kann ich die Tür aufmachen oder wie kann ich von hier nach dort kommen? Und dann haben sie spezielle Fähigkeiten von diesen Knights können einsetzen in diesen Puzzles. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, dass eben, obwohl es London spielt und die arthurianische Legende als Grundlage hat, habe ich gefunden, es sieht gleich so ein bisschen vom Charakterdesign gleich so asiatische Einflüsse, habe ich das Gefühl gehabt. Das war so eine spezielle Mischung, die ich cool gefunden habe. Ich bin mega gespannt auf das fertige Game. Ich glaube, es soll 2027 irgendwann rauskommen, ohne konkretes Release-Datum, aber ich glaube, das kann man sich gut mal aufschreiben und im Auge behalten. Es ist bei sehr zuversichtlich, dass es etwas Gutes wird.
Schmeideroni! Hast du noch etwas, Kevin, oder hast du...
Ich habe auch noch etwas. Ich glaube, wir gehen so von einem schon bald AAA-Titel wieder zu einem totalen Indie-Game. Petal Runner heisst das. Es ist so ein bisschen, wenn du auf Game Boy Color Ästhetik stehst, ist es einfach das Game für dich. Im Game soll es um eine Coming-of-Age-Story gehen. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, weil ich einfach eine Sequenz dürfen anspielen durfte, die so im Drittel von der Story vorgeschritten ist. Das Spiel ist jetzt RPG und du spielst der Kali und der hat den Sidekick Kira, das ist ein Fuchs, und du bist ein Petal Runner. Das sind im Prinzip glorifizierte Töff-Kuriere.
Döffli-Gang.
Oh, wow. Genau. Das Game einfach strotzt von weirdem Humor. Du bist am Anfang gerade von dieser Sequenz, bin ich auf dem Weg zu meiner Chefin, der Kira, und für dort anzukommen, muss ich an einem narzisstischen Frosch vorbeikommen, was sich mir in die Welt stellt.
Narzisstischer
Frosch. Und der glaubt mir nicht, dass ich ein Petal Runner bin. Und darum fordert er mich zu einem Kampf raus. Und dort spielst du ein Minigame. Und in diesem Minigame muss ich eine Giraffe mit einem Löffel futtern. Also das Einzige, was passiert ist, dass die Giraffe auf den Kopf
Löffel, der auf und ab bewegt. Und dann drückt einfach den Knopf im richtigen Moment, dass ein Giraffe der Löffel
wow.
in den Flutsch ist. Das ist alles, es ist mega einfach. Und genau, ich habe den Gegner besiegt. Das war mein Kampf gegen ihn. Es gibt noch mehr so weirde Minigames. Eigentlich spielt irgendwie so eine simple Version von Ping-Pong. Und ein anderes Mal muss ich in einem UFO-Asteroiden ausweichen, zum Beispiel. Es ist einfach so, ein so zum Ton vom Spiel. Es ist einfach quirky, weird, oder? Meine Chefin Kira, als ich da zu ihr komme, die ist so klein, die hat eine verzerrte Wahrnehmung. Sie meint, dass sie nebst der Chefin von den Pedal Runners auch ein Ninja ist. Und stellt immer so für Prüfungen. In dem muss ich mir durch Dunkelheit den Weg rausfinden. Also, das ist recht weird. Und als Pedal Runner selber, die gibt mir nachher Aufgabe, muss ich so Leap Cells liefern. Dass sie eigentlich quasi die Batterie für digitale Haustiere, die in Sapphire Valley, dort spielt, mega in sind. Und ja, dabei erlebe ich auch so allerlei nebenher fahren. Ich mit meinem Dorf der Gegend, manchmal hole ich mir Leute an, bin irgendwie einen Snack vorbeibringen oder so. Ja, es macht noch Spass. Und ich habe dann tatsächlich zwei Batterien kann einsetzen und dort einfach ja, die Minispiele machen. Das ist bis jetzt der Gameplay-Loop, den ich mitbekommen habe. Leider ist so nach 20 Minuten der PC abgestürzt.
Scheiße. Zu Leistung.
Genau. Und dann habe ich nachher zu etwas anderem müssen, wenn wir wieder zocken. Aber was ich gesehen habe, hat mir auch mal gefallen. Es ist so richtig weird und auch die Gameplay-Color-Ästhetik ist schon noch. Ist recht cool. Ist so wirklich ein Game zum Gern haben. So, auch nur so 5 Stunden lang sein. Also sicher etwas für zwischendurch.
Ich habe das Gefühl, es wird recht gerne, recht kurzweilig, so die Sachen, weißt, abwechslungsreich, aber eine gute Mischung da. Ja. Ich finde es witzig. Petal Runner. P-E-T-A-L.
Petal.
Petal.
Ja. Petal to the metal. Michel, hast du noch eins?
Ja, ja. Wenn man da Mikrofon teilt. Ja, ich habe auch noch ein kleines, wo auch noch absolut in der Anfang von der Entwicklung ist, aber wo ich das Konzept sehr, sehr spannend gefunden habe. Das heisst Copperfield Department. Und du spielst so am Anfang spielst du ein paar kleinere Level. Es ist so ein Story-basiertes Point-and-Click-Puzzle-Game, wo du als Social-Media-Agent startest. Und du befindest dich eigentlich in so einem Büro, wo sehr alt aussieht. Das ist alles sehr holzig. Und dann der Computer, der auf dem Tisch steht, ist irgendwie mit Windows X-Pages, glaube ich, da mit dem grünen.
Ja,
genau. Hast du so drauf eingerichtet und es hat tatsächlich ein Social-Media-Programm drauf, auch alles sehr verpixelt, wie Social-Media früher natürlich aussieht, mit ganz verpixelter Grafik. Und als Social-Media-Agent musst du dann für die Bude, wo du angestellt bist, musst du auf Social-Media scrollen und Leute suchen, die deine Bude eigentlich schlecht machen und über dir ranten. Und die musst du ausfindig machen, indem du ausfindest natürlich, wer die Leute im echten Leben sind. Du hast so ein Archiv, du hast wie die richtigen Detektive, hast so eine Wand, wo du die ganzen Hinweise und Sachen kannst aufhängen und in Verbindung setzen mit dem roten Faden und so. So ganz klassisch, wie man es so kennt. Und das Lustige war, du hast zwar nicht so viele Möglichkeiten in dem Büro, aber am Computer hast du schon durch so E-Mail-Programm, wo du kannst durchschauen, eben das Social Media und so. Und ich bin dann so am Scrollen gewesen und am Scrollen. Und irgendwann, ah fuck, das Game geht ja nicht nur um Social Media. Habe ich Social Media geschlossen, ah fuck, ich bin ja am PC. Warte, ich bin ja eigentlich in einem Büro. Ich habe mich völlig verloren.
So geil. So,
richtig wie im richtigen Leben. Und habe ich dann auch sehr amüsant gefunden, wie sie das so eingebaut haben, dass es funktioniert, offenbar.
Sehr nice.
Ja, ist alles noch sehr in der Anfänge. Also sie haben dann gesagt, die Story geht dann noch so ein bisschen weiter, dass du dann herausfindest, dass die Bude, für die du schaffst, eigentlich auch sehr shady ist.
Du willst spoilern, dann?
Nein, ja, aber da musst du ein bisschen...
Das ist eine Social-Media-Bude oder so.
Weil du musst dann, ja, voll. Du musst dann herausfinden, es wird immer noch so ein bisschen reingetröpfelt, aber dass du eigentlich selber den Job, den du erledigst, vielleicht gar nicht nur positiv ist. Und es geht dann so ein bisschen rein.
Hat jetzt auch nicht positiv gedacht, aber...
Ja gut, dass dann nachher die Leute musst entlassen und so, ist schon nicht sehr positiv, okay. Wo du da findest. Ja, es ist alles sehr
toll.
Genau.
Cool. Ja, aber wie gesagt, wir haben noch ganz, ganz viel mehr Sachen gesehen. Wir schreiben dann ein paar Sachen verschriftlichen, es kommen noch diverse Highlight-Sachen und aber ich würde sagen, coole Messe gewesen und... Ja, mal schauen, ob wir dann...
Ja, es schießt mich an. Morgen sehe ich noch 2 coole Sachen.
Das stimmt.
Fable.
Oh,
ja.
Fable.
Ja. Aber dort habe ich zumindest ein Hands-off-Demo-Spiel gesehen, wo Es schon auch sehr geil ausgesehen. Den finde ich auch nervig gefunden. Und dann bei No Law. Ich habe wirklich nochmal gefragt, hey, könnt ihr nicht auch noch rein? Sie so, nein, sie haben wirklich alles ausgebucht. Ja, viele gute Sachen gesehen.
Fable bin ich sehr, sehr gespannt.
Ja, das bin ich auch gespannt. Genau, und sonst, hey, machen wir das einfach im nächsten Podcast. Hängen wir sonst vielleicht
noch ein bisschen weiter.
Noch ein bisschen anhängen. Alles, was wir nicht sonst Dinge unterbringen können, hauen wir einfach dort nochmal rein.
Genau.
Hey, ja, genau. Und jetzt müssen wir ja auch endlich mal die GTA schauen. Weil ihr, was jetzt hört, habt es sicher schon gesehen. Und wir müssen jetzt auch wissen, ob das etwas Gutes ist. Und noch ganz viele Sachen machen. Darum, ja, danke euch fürs Mitmachen. Und ich danke euch fürs Zuhören. Bis in der Woche. Tschüss miteinander.
Tschüssi.
Tschüss.